Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Einmal noch ans Meer, ein letztes Mal den Ort sehen, wo man aufgewachsen ist. Das sind Wünsche, die die Malteser mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen erfüllen. Wie viel Arbeit dahinter steckt und warum es trotzdem eine so erfüllende Aufgabe ist, das hat mir Antje Doss erzählt. Sie ist Koordinatorin des Herzenswunsch-Krankenwagens und des Hospizdienstes in Hannover. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden. Heute geht es um ein Thema, was den Maltesern ganz besonders am Herzen liegt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Um den Herzenswunsch-Krankenwagen und den Hospizdienst. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Antje Doss meine Einladung angenommen hat. Antje ist Koordinatorin des Herzenswunsch-Krankenwagens und Hospizkoordinatorin der Malteser in Hannover. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Dass du die Einladung angenommen hast, dass wir uns hier in Hannover treffen können. Erzähl mir mal, wie lange bist du bei den Maltesern schon?
Schon ganz schön lange. Also ich bin seit dem 1.4.2007 schon bei den Maltesern. Also
das sind ja schon 18 Jahre. Das ist ja der Wahnsinn.
Aber ich will auch nicht weg.
Wie hat es sich denn dahin verschlagen zu den Maltesern?
Das war auch ganz kurios. Ich habe auf der Palliativstation in einem Krankenhaus in Hannover gearbeitet und habe bei der Hospizgruppe in Garbsen, das ist ein Ort bei Hannover, habe ich über die Palliativstation referiert und die Leitung damals hat gesagt, willst du nicht bei uns mitmachen? Und dann wurde eine Koordinationsstelle ausgeschrieben von den Maltesern und die Ausschreibung lag zufällig bei mir im Briefkasten.
Aber du hast mir eben schon erzählt im Vorgespräch, dass du auch 16 Jahre vorher im Krankenhaus gewesen bist. Da entscheidet man sich ja nicht von jetzt auf gleich und sagt, okay, nach 16 Jahren mache ich jetzt mal was anderes.
Das stimmt, aber dadurch, dass ich schon auf der Palliativstation war, ist ja die Richtung schon so ein bisschen vorgegeben gewesen. Und Krankenhaus ist natürlich auch immer noch mal so ein besonderer Ort, der auch nicht immer einfach ist. Und als ich dann diese Ausschreibung gesehen habe mit den Bedingungen, konnte ich überall einen Haken hintermachen und habe gedacht, das ist jetzt ein Zeichen. Ja. Und
was waren die Bedingungen? Also was war der Grund dafür, dass du gesagt hast, das möchte ich jetzt machen?
Ja, auch so selbstständiges Arbeiten. Wenn ich mich noch, das ist schon so lange her, selbstständiges Arbeiten mit Ehrenamtlichen zu arbeiten und auch diesen Hospizgedanken voranzubringen. Und habe ich, glaube ich, ein bisschen geschafft und bin immer noch auf dem Weg.
Was sind denn die größten Unterschiede für dich, wenn du vom Krankenhaus dann jetzt hierhin denkst? Also das selbstständige Arbeiten und thematisch?
Auch das vorausschauende Gucken. Also jetzt in meinem Bereich ist es so, ich gucke schon, was für den Patienten und seine Familie vielleicht demnächst anstehen kann und was man schon mal so vorbereiten kann. Das vermisse ich im Krankenhaus und ich vermisse auch, dass im Krankenhaus zu schnell gehandelt wird oder auch unterstellt wird, dass der Patient, der sterbende Patient, vielleicht, der kann nicht mehr nach Hause, der muss da und da hingehen. Und zu Hause geht eine ganze Menge, wenn man dann eben entsprechend noch weiß, wer noch mit unterstützen kann.
Ja. Aber vielleicht gibt's genau deshalb auch die Malteser, die da einfach weiterdenken als die Menschen im Krankenhaus, weil die andere Ziele
haben. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch immer noch im Fluss, das ist immer noch so im Werden. Mein Gott, das ist schon so lange und so alt, aber es ist so vielleicht auch das Tempo im Krankenhaus. Und eine Kollegin, die da im Sozialdienst arbeitet, mit der ich auf der Palli arbeiten durfte, die sagt immer, ich fange immer wieder von unten an. Ne? Also das ist so, da kommt es ja auch wieder darauf hin, Thema Tod und Sterben. Krankenhaus ist fürs Gesundmachen. Sterben ist da eher nicht so üblich oder nicht gewollt. Und deswegen kann man da schlecht mit umgehen. Ich habe aber auch einige Stationen in verschiedenen Krankenhäusern auch hier bei uns auch erlebt, die das jetzt aber auch schon anders sehen. Also wo viel möglich ist, es wird. Aber es ist eben alles etwas schwierig. Und das Personal, wissen wir alle, sind nicht mehr so viele da. Und sich da mal wirklich zu einem Patienten hinzusetzen, da zu sein, das kriegen einige nicht hin und andere haben eine Scheu davor. Das erleben wir auch im Altenheim, wo ich mich manchmal wundere, im Altenheim ist es ja eigentlich bekannt, dass da die Menschen versterben, dass da eine Sorge davor ist. Das ist, wie soll ich sagen, es ist alles im Fluss Und ich glaube, wir dürfen nie aufhören, über dieses Thema zu sprechen und das anzugehen. Und das macht mir viel Freude.
Und deshalb machen wir das heute auch. Zum Beispiel. War das für dich immer klar, dass du in diesen Bereich gehen möchtest? Also auch als Jugendliche oder so? Hast du immer schon gedacht, das interessiert mich so ins Soziale?
Naja, in der Schule, als wir das Schulpraktikum hatten, da wollte ich Reiseverkehrskauffrau werden und habe mich im Praktikum zu Tode gelangweilt und wusste, dass ich es nicht werde.
Das habe ich übrigens auch gemacht als Schulpraktikum.
Echt?
Ja.
Ja, ich war hier im Hannoverschen Bahnhof und ich habe da Prospekte von Hannover ausgegeben. War jetzt nicht so toll. Und dann, ich habe Theater gespielt früher und das ist immer noch mein Traum. Also wenn das jemand hört, ich würde gerne mal Synchronsprecherin machen.
Alle Regisseure dieser Welt.
Ja, bitte. Ohne angucken, nur Synchronsprecherin oder so. Da hätte ich Bock drauf. Oder Hörbuch lesen. Aber es war dann so, dass ich nach dem Abitur auch nicht so richtig wusste, was ich machen wollte. Und ist vielleicht auch ein aktuelles Thema, aber für mich war es immer so, da stand ja die Bundeswehr für meine Mitschüler an. Und ich fand das so unfair. Ich fand es so unfair, dass die Jungs Bundeswehr oder Zivi machen mussten und wir Mädels nicht.
Hättest du das gerne gemacht?
Ich habe das freiwillige soziale Jahr gemacht, weil ich das unfair fand, da zu gucken, so nach dem Motto, die Frauen kriegen irgendwann die Kinder. Also fand ich total doof. Und dieses freiwillige soziale Jahr, damals war es wie weiblicher Zivi, der erste, der das da gemacht hat, das hat mich echt vorangebracht. Ich war in einem Brennpunkt unterwegs in einer Sozialstation und habe Leute zu Hause Essen angereicht und so versorgt und habe eine andere halbe Stelle in der Kinder- und Jugendhilfe da, nicht Hilfe, in der Arbeit von der Kirche gemacht. Und das hat mich bestätigt und habe mich dann nebenbei für eine Krankenschwesterausbildung beworben und habe die dann auch gekriegt, sodass mein soziales Jahr nur ein Dreivierteljahr war.
Als Hospizkoordinatorin, was machst du? Was verbirgt sich da konkret hinter?
Ich koordiniere in einem Team von mittlerweile 4 Leuten einen ambulanten Hospizdienst, wo wir viele Ehrenamtliche haben, die Menschen zu Hause begleiten, die sterbenskrank oder sterbend sind und dadurch auch die Angehörigen entlasten. Das ist auch wieder so eine andere Seite wie im Krankenhaus. Wir gucken nicht nur den Patienten, wenn wir ihn jetzt schon mal in ganz angucken, sondern was macht denn sein Umfeld mit dieser ganzen Situation? Da passiert ja auch eine ganze Menge, dass die Angehörigen jetzt nur noch zu Hause sitzen können oder Fragen haben. Und das machen unsere Ehrenamtlichen ein bisschen einfacher, indem sie da sind, mit den Angehörigen sprechen oder den Angehörigen sagen, so, ich bin jetzt da, machen Sie mal was Schönes für sich. Mein Beispiel ist immer, Männer gehen in eine Kneipe oder zu 96, wir sind ja in Hannover.
Selbstverständlich.
Oder zum TSV Havelse, das ist mein Verein. Und die Frauen können Kaffee trinken, mit ihren Freundinnen sich treffen. Friseur ist zum Beispiel auch ein großes Thema. Und einfach so ein bisschen Normalität reinbringen. Und das, weil das so toll ist, mache ich auch die Arbeit immer noch, weil das so viel Spaß macht.
Ihr seid ein ambulantes Hospiz?
Ja.
Im Gegensatz zu einem stationären, wäre das auch etwas, was dich reizen würde? Oder?
Ein stationäres? Ja. Auch das könnte durchaus mal sein, aber das Ambulante ist dann noch, finde ich, noch flexibler. In einem stationären Hospiz sind ja Menschen, die eine bestimmte Krankheitsvoraussetzung haben, also fortgeschrittene, weit fortschreitende, tödlich verlaufende Erkrankung, während im ambulanten Hospizdienst wir auch Menschen besuchen, die einfach nur alt sind. Oder die eine internistische Erkrankung haben. Ich habe gestern eine Frau kennengelernt, da sagte der Arzt noch, sie hat ein internistisches Polytrauma. Also da ist alles nicht mehr im Guten. Das Herz kaputt, Nieren kaputt, alles Lunge. Und die braucht einfach mal jemanden zum Reden und zum Dasein, weil da nicht mehr viel Familie auch ist. Und dann gibt's auch andere Themen. Oder man kann das Gleiche noch mal erzählen, was die Familie nicht mehr hören möchte. Also das ist der Unterschied zur Ambulanz. Und was mir dabei auch noch einfällt, das hatte ich vorhin vergessen, als du gefragt hast, was das ausmacht, Krankenhaus und jetzt dieser Job. Ich erlebe das Arbeiten mit den Ärzten auf Augenhöhe, was ich im Krankenhaus nicht erlebt habe, durch die Hierarchie. Und hier sind die Ärzte im weitesten richtig froh, wenn wir sagen, ach Mensch, guck mal, kann man das nicht machen oder wollen wir das nicht mal weglassen? Das ist so richtig das, wie ich mir die Arbeit am Menschen mit Fachleuten vorstelle.
Ich war sehr häufig im stationären Hospiz der Malteser in Duisburg, weil ich die Pressearbeit damals dafür gemacht habe. Ich hatte höchsten Respekt vor und finde auch, dass dieses Thema, das ist immer irgendwie so ein bisschen negativ oder dunkel oder so behaftet. Und wenn ich in das Hospiz reingegangen bin, dann ist es hell, es ist freundlich, die Menschen sind gut drauf und so. Es ist eigentlich ein schöner Ort, finde ich.
Das ist er. Ich war da auch schon. Und zwar war das eigentlich eine ganz lustige Sache, wenn man sich das so denkt. Und zwar wollten mein Mann und ich die Ruhr mit dem Fahrrad fahren. Und da habe ich dann den Walter Tewes, der damals da war, gefragt, Mensch, können wir nicht unser Auto bei euch parken? Haben wir gemacht. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, so, jetzt gehen wir da mal rein. Der hatte so ein bisschen Bedenken, wie denn Hospiz ist. Und der war auch ganz überrascht, wie hell und freundlich und wie, was da für eine gute Atmosphäre ist. Ja, und sowas sollte man öfter mal machen.
Grüße an Walter Tewes an dieser Stelle.
Ja, unbedingt. Walter, wir grüßen dich.
Wie oft bist du selbst bei den Patienten denn? Also bist du täglich im Austausch mit den Patienten oder ist das Koordinieren einfach dein
Ding? Das Koordinieren ist das Hauptsächliche, aber es gibt ja auch Situationen, wo der Patient noch nicht so krank ist oder so bedürftig ist, dass ein 24 Stunden erreichbarer Dienst damit sein muss, ein sogenanntes SAPV-Team, spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Und wir Koordinatoren sind auch alles Palliativcare-Fachkräfte. Das heißt, wir dürfen und können auch beraten. Und das kann dann auch manchmal sein, so dass wir je nachdem, in welchem Zustand der Patient ist, wir dann eben auch gucken, brauchst du jetzt eine Palliativberatung? Wollen wir mal gucken, was du noch an Hilfen brauchst? Da ist die Taktung der Besuche enger. Mhm. Wenn es jetzt um die ehrenamtliche Begleitung geht, das macht der Ehrenamtliche selber. Der macht da seine Termine selber, gibt uns eine Rückmeldung. Mhm. Und wir haben ja auch Treffen mit den Ehrenamtlichen, wo dann eben auch ausgetauscht wird, weil ja alle auch die Schweigepflicht haben. Und dass man da mal, und das ist auch so wundervoll.
Wie viele Ehrenamtliche habt ihr hier?
120.
Das ist eine ganze Menge. Hm. Ist es schwer, da an Ehrenamtliche ranzukommen oder ist es ein Selbstläufer?
Also die Hörer würden denken, ich lüge jetzt. Wir haben das zweite Jahr hintereinander einen unbeworbenen Kurs voll. Wir hatten in dem aktuell laufenden Kurs, hatten wir 15 Leute, die mitmachen wollten, ohne dass wir es in irgendeiner Form mit Plakaten, mit Infoabenden oder so gemacht haben. Und da ist es so gewesen, dass die dann da waren und diesen Kurs jetzt einfach so mitmachen. Das macht uns sehr stolz.
Und woher wussten die es?
Mundpropaganda. Und wir haben auch ein neues Prinzip, dass Leute, die bei uns mitmachen möchten, dass der Kurs jetzt aber schon läuft, wie es aktuell jetzt ist. Meist starten wir den im Herbst, dass wir anbieten, du kannst bei uns mitmachen, du kannst keine Begleitung machen, aber du kannst bei allen Angeboten, die wir für die Ehrenamtlichen machen, Fachabende, Austauschrunden und dergleichen, dabei sein. Dadurch können wir natürlich auch einige Leute an uns binden und die können die Malteser kennenlernen.
Was ist das Besondere? Was sind die besonderen Momente für dich in deinem Job?
Ich empfinde das als Ehre, in die Privatsphäre der Leute zu dürfen. Ich darf an Betten, in Schlafzimmer rein. Ich erfahre Lebensbiografien, die vielleicht andere nicht kennen. Und dass ich das erleben darf, das ist einfach das Besondere. Und wenn es dann so ist, dass man vielleicht sogar auch noch mitkriegt, dass derjenige sich bedankt, ist das was Besonderes. Und wenn man dann die seltenen Momente hat, das habe ich nicht oft und auch die Ehrenamtlichen nicht oft, aber wenn man dann vielleicht beim Sterben dabei ist, dann bin ich immer ganz erfüllt, dass ich da jetzt sein darf. Wie kommt das? Und das macht mich echt demütig.
Merkt man das, wenn der Mensch dann stirbt?
Ja, das merkt man. Also das ist natürlich auch der Krankenschwesternblick, aber auch die Lebenserfahrung und die Erfahrung mit dem Thema. Ich habe vorher, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, bevor ich auf der Palli war, in einem Krankenhaus gearbeitet mit Lungenerkrankten und mit einer Thoraxchirurgie, also wo auch viel Krebserkrankte waren. Und da kriegst du dann schon einen Blick für. Aber das, was ich sehe, muss nicht immer stimmen. Also das kann mein Eindruck sein, der ist oft treffsicher, aber ich kann da keine hundertprozentige Garantie geben. Und ich hatte mal eine Situation, wo der Patient nicht sterben konnte. Alle warteten drauf, weil er aß und trank nichts mehr. Fällt mir gerade so ein. Und Dann habe ich zu der Ehefrau gesagt, was fehlt ihm? Nein, die Kinder haben angerufen oder waren da. Es war alles da, aber der Mann war unrasiert. Und da bin ich auf die Idee gekommen und habe gesagt, wissen Sie was, der müsste mal rasiert werden. Die Pflegekraft und auch die Frau trauten sich nicht an ihn ran. Da habe ich gesagt, so, dann mache ich das. Ich mache es im Übrigen nur trocken, weil das andere wäre nicht gut. Und habe ihn dann rasiert und habe ihn dann mit seinem Aftershave, was er immer gemacht hat, dann noch betupft. Und er ist 3 Stunden später tot gewesen. Und das war ein sehr ordentlicher, eloquenter Mann, wo ich dachte, irgendwie, der ist noch nicht fertig.
Und das war's, was ihm fehlt.
Und das hat mich so berührt mich jetzt auch gerade wieder, wo ich das erzähle, dass ich auf die Idee gekommen bin. Also ich bin da ja nicht hingefahren und mal gucken, ob ich ihn rasieren kann, weil das ist ja nicht mein Job. Aber das war irgendwas, was vielleicht...
Und er konnte es aber auch nicht mehr äußern.
Nein. Aber der sah aus wie so ein Strauchdieb. Also es passte nicht zu ihm. Und irgendwie, ja, das ist dann auch etwas, wo ich denke, wer sagt mir denn jetzt, dass ich da bin und dass ich die Idee habe, ihn zu rasieren? Da war ich erfüllt und bin es jetzt gerade auch.
Ich habe das bei meiner Oma erlebt, die ist auch dann am Ende im Heim gewesen und wir waren die ganze Zeit irgendwie bei ihr und dann ist sie, als wir raus waren, ist sie gestorben. Mhm. Ist das ein typisches Phänomen, dass die Menschen lieber alleine sterben wollen? Als?
Ich würde sagen, das ist fast 50-50.
Ja?
Also es ist so, dass auch Zurückbleibende, Hinterbliebene dann auch manchmal so anmerken, ich war nicht dabei oder ich bin zu spät gekommen. Ja. Dass es passiert, wenn es passiert. Zu spät, das ist immer das, was ich sage, zu spät kommt derjenige, der nach dem Hinweis, komm doch mal vorbei, du wirst jetzt hier gebraucht oder dein lieber Mensch stirbt, dann vielleicht noch auf den Golfplatz fährt oder irgendwie sich noch woanders vergnügt. Der kommt zu spät, wenn jemand sich auf den Weg macht und landet im Stau oder das Auto springt nicht an. Das sind so Situationen, wo ich sage, ja, dann soll das so sein. Also zu spät kommen wirklich nur denen es bewusst egal ist.
Lass uns auf euer schönes Projekt, auf den Herzenswunsch-Krankenwagen kommen.
Hospizdienst ist auch schön.
Das ist auch total schön, aber der Herzenswunsch-Krankenwagen ist, glaube ich, nochmal was ganz Besonderes einfach. Ne?
Ja.
Was steckt dahinter? Erzähl mal ein bisschen was davon.
Ja, das erzähle ich sehr gerne. Du musst mich unterbrechen, wenn ich zu lange rede.
Alles gut.
Also das Herzenswunsch-Krankenwagen-Projekt ist ein Projekt der Malteser, wo es darum geht, Menschen, sterbenden Menschen, einen letzten Wunsch zu erfüllen. Und zwar, indem wir den Transport sicherstellen. Wir sind, das sage ich immer so salopp, keine Eventagentur. Wir machen es möglich, dass der Wunsch, den der Gast, wie wir ihn dann nennen, hat, noch irgendwie ermöglicht werden kann. Oft.
Einmal zum TSVH-Wilse zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Das habe ich schon bei einigen im Hinterkopf. Die wissen noch nicht, dass ich die Idee mit denen habe. Genau, und oft scheitert es ja daran, dass die Menschen nicht in einen PKW steigen können, weil sie immobil sind oder auch, weil der Körper zum Beispiel einen aufgeblähten Bauch hat und er kann nicht so lange sitzen. Und dass wir dann ermöglichen, okay, wir haben die Fahrzeuge, wir benutzen das aus unseren Poolfahrzeugen und machen es dann möglich. Aktuell zum Beispiel haben wir nächste Woche eine Fahrt. Ich habe gerade mit einem Ehrenamtlichen noch telefoniert. Das ist eine 94-jährige Frau, die tödelig ist. Ob das man jetzt schon Demenz nennt, ist auch egal. Die ist auch nach einem Schlaganfall sehr eingeschränkt. Und sie hat sehr häufig gesagt, ach Mensch, ich möchte so gern nochmal zu meinem Bauernhof. Mhm. Es war ihr ursprünglich auch versprochen worden, nicht in ein Heim zu gehen. Aber das geht aufgrund der Umstände nicht. Und die werden wir nächste Woche zu ihrem Bauernhof, der nur 5 Kilometer entfernt ist, fahren. Sie ist gut in einen Pflegerollstuhl mobilisierbar. Den kriegst du auch nicht in ein normales Auto. Und das machen wir möglich. Und das erfüllt mich eben auch so, weil das ja auch so ein toller Wunsch ist. Da wird die ganze Familie da sein. Und letztendlich wird das eine Lebendfeier sein. Denn es ist zu erwarten, dass diese Frau nicht mehr viel Lebenszeit hat. Und wenn alle da sind und die Frau ist dabei, ist doch cool.
Das könnte so ein bisschen was sein wie mit dem Rasieren. Ne? Einmal das noch gemacht.
Ja, kann sein. Das kann passieren.
Und das Verrückte ist doch eigentlich, dass es nur 5 Kilometer sind, wo man denkt, ja, das kriegst du ja mal eben hin, aber das funktioniert dann eben nicht, genau. Sondern dann braucht's die Malteser.
Dann braucht's die Malteser und es braucht eben auch die beiden Ehrenamtlichen, die das Auto fahren, die auch geschult sind. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Die Malteser haben ja für den Herzenswunsch-Krankenwagen ein entsprechendes Konzept erstellt, was unter anderem eben auch eine Schulung vorsieht. Und in dieser 8-stündigen Schulung werden verschiedene Szenarien auch angeguckt, was auf so einer Fahrt sein kann, wie ich mich verhalte. In der Regel ist es ja so, dass der ehrenamtlich aus dem Rettungsdienst ist, entsprechend Attacke kennt. Und das ist auch gut so, dass die sofort wissen, was zu tun ist, um zu retten. Und in diesem Kurs ist es so, dass wir da eben darauf hinweisen, schulen, ob schulen geht, weiß ich nicht, aber die eigene Reflexion vielleicht ein bisschen stärken. Was ist jetzt dran? Was darf jetzt sein und was können wir lassen?
Das heißt, es muss aber kein Arzt zum Beispiel dabei sein. Es reicht, wenn ein
Rettungssanitäter. Genau, also wir haben bei den Maltesern bestimmte Voraussetzungen. Also Rettungssanitäter und Notfallsanitäter. Rettungshelfer geht auch, der dann eben auch noch mitfährt. Und wir gucken eben auch hin. Wir machen das auch so, dass wir auch Pflegefachkräfte jetzt mitnehmen, weil sich da auch viele gemeldet haben, die aber dann noch eine Extraschulung bekommen haben, was der Umgang mit den Fahrzeugen ist und wie man sich in dem Fahrzeug bewegt. Beziehungsweise ich musste jetzt neulich auch lernen, wie man so eine Trage löst. Ich hätte es nicht gewusst. Also da gibt es strenge Regularien. Streng finde ich auch in dem Fall gut, so dass man, ich könnte ja auch fragen, willst du jetzt mitfahren? Ich könnte mir vorstellen, dass du empathisch genug bist, aber dieses Rüstzeug, was man noch hat, ist schon sehr hilfreich. Und dann ist es ja auch so, dass diese Ehrenamtlichen ja auch unterschiedliche Fähigkeiten haben, Möglichkeiten haben und dass man da eben auch guckt. Es gibt ja auch Fahrten, die weiter sind. Also jetzt TSV Havelse von Hannover ist nicht so weit, zumal die jetzt gerade in Hannover spielen. Aber Ostsee ist von unserem Bereich ein sehr beliebtes Ziel. Ich weise immer darauf hin, die Nordsee ist schön, aber die haut immer ab. Also da muss man immer gucken, die ist
muss
zickig.
Muss man noch weiterfahren, wenn sie gerade weg ist.
Ach, wie furchtbar. Ne? Also und dann ist man da und ist Ebbe. Obwohl wir hatten eine Frau, die wollte extra zur Ebbe hin. Also die hat extra ihre Gummistiefel eingepackt. Aber solche Sachen. Und dann haben wir auch, dann sind die Ehrenamtlichen, die wissen auch, und das finde ich auch sehr wichtig, dass sich das Ziel auch ändern kann. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel nach Grömitz möchte, und das ist total toll und ist bestimmt auch ganz schön, die Kondition des Gastes aber nicht so gut ist, dann gucken wir auch, was können wir in der Nähe machen. Und jetzt hier von Hannover aus, das Stein oder Meer, ist nicht unbedingt die 100%ige Alternative, aber man hat einen weiten Blick und Fischbrötchen gibt's auch. Also es geht ja um die Gemeinschaft und um diesen Ortswechsel auch.
Wie oft macht ihr das? Wie oft macht ihr so eine Fahrt?
Es kommt drauf an, auf die Anfragen. Mhm. Wir hatten mal eine Zeit, da haben wir jede Woche eine Fahrt gemacht. Genau, und wir haben Stand jetzt 53 Anfragen für dieses Jahr in der Diözese Hildesheim und wir haben 35 erfüllt. Die Diskrepanz, wundert man sich, was ist mit denen? Das sind Anfragen, die nicht stattgefunden haben, die natürlich auch viel Vorlauf schon gemacht oder verursacht haben. Aber der Gast hat einen Rückzieher gemacht, weil er sich das doch nicht zutraut. Sein Allgemeinzustand hat sich verschlechtert oder er ist vor Fahrtbeginn dann verstorben.
Wie meldet man sich bei euch?
Die Leute melden sich in erster Linie direkt bei mir. Wir haben ja eine extra Telefonnummer dafür auch. Und ich wege schon mal ab, ob dieser Wunsch auch was für uns ist. Es gibt dabei auch Kriterien und die sind auch sehr, sehr sinnvoll. Also was wir nicht machen, ist eine Überraschungsfahrt. Also ich wollte meinem Vater zu Weihnachten schenken, dass wir, sondern der Gast muss zustimmen. Der ist der Bestimmer, dass er diesen Aufwand auch auf sich nimmt. Und ich gucke dann, was kann man machen, welcher Standort ist dafür jetzt möglich. Und wenn ich das befürworte, dann schreibe ich den entsprechenden Kollegen an aus der Nähe des Ortes, wo dann die Fahrt starten soll. Und der sucht dann ein entsprechendes Team aus mit den Informationen, die ich ihm gegeben habe. Wir hatten jetzt neulich eine Fahrt, wo jemand sehr, sehr krank ist und der drohte verschiedene oder eine Embolie zu kriegen. Er hatte verschiedene Tromben und da hatten wir ein bisschen Sorge. Da haben wir auf alle Fälle einen Notfallsanitäter drauf gehabt und einen Rettungssanitäter. Und der eine Kollege hat einen Kumpel, der ist Notarzt und der ist auch noch mitgefahren. Also da waren alle safe. Also der Gast, dem geht's immer noch gut. Aber das wurde dann gemacht. Und Hamburg Miniaturwelten, super toller Kontakt. Die haben alles möglich gemacht, inklusive Parkplatz, freien Eintritt. Und das ist auch etwas, was ich so liebe an dieser Koordinationsaufgabe, die wirklich auch viel Zeit oder auch viel Gedanken verursacht. Aber ich sage mal, alle Türen gehen auf.
Das wollte ich gerade sagen, du rennst doch eigentlich immer in offene Türen rein, und das oder? Ist so, es gibt doch selten jemand, der sagt, nee, machen wir nicht.
Das ist so ein cooles Gefühl, wo ich dann die Hoffnung in die Gesellschaft noch nicht verloren habe.
Wissen die Leute von dem Angebot? Also wenn du jetzt zum Beispiel da Miniatur Wunderland, wenn du die anrufst und dann sagen die, ach so, ja, habe ich schon mal was von gehört, kenne ich, oder musst du immer viel erklären?
Bei denen schon, ne? Aber bei einigen muss man es noch erklären. Aber das mache ich total gerne. Wir hatten jetzt auch neulich super Kontakt zum VfL Wolfsburg. Das muss ich an dieser Stelle wirklich mal sagen. Das war so toll. Ich habe mit dem, ich glaube, es ist der Marketingleiter, ein ehemaliger Profifußballer, Roy Preger, so einen tollen Kontakt gehabt und es ging alles. Es wurde alles möglich gemacht und das bewegt einen. Also man muss ja auch dazu sagen, ich organisiere im Hintergrund auch zum Teil, wie kommen die rein und was kann man da noch machen. Und die Ehrenamtlichen müssen es ausbaden, weil ich ja nicht da mitfahre.
Fährst du nie mit oder fährst du ab
und an? Ich bin noch nicht mitgefahren. Okay. Und
also jetzt Bauernhof, nächste Woche auch nichts?
Nein, da habe ich einen anderen Termin. Aber das ist so, dass ich dann in guten Kontakt mit denen stehe, damit das auch hinhaut. Gestern zum Beispiel bei der Frau mit dem Bauernhof, die lebt in einer Einrichtung und davor ist eine Riesenbaustelle. Ich habe erst mal gedacht, wo ist denn da der Eingang? Und das habe ich alles fotografiert, damit die Kollegen gleich wissen, wo sie hin müssen. Das war dann auch nochmal bezeichnend.
Aber schwierig wird es dann, wenn die Gäste auf die Fidschi-Inseln oder so wollen.
Das genau, das wäre wirklich schwierig. Ich meine, wenn einer noch auf die Fidschi-Insel möchte, dann weiß ich nicht, ob er schon kurz vor Toreschluss ist. Was wir schon auch anbieten können, ist, dass wir denjenigen zum Flughafen fahren. Also wenn das daran scheitert. Und wenn dann eine Begleitperson dabei ist, dass man dann sagt, ja, guckt und dann müsst ihr vor Ort gucken. Malteser International hat auch Unterstützung angeboten, wenn irgendwo was ist. Wir haben auch schon mal das möglich gemacht, dass ein junger Mann sehr, sehr schwer krank nochmal nach Kroatien durfte zur Familie. Haben wir ihn auch zum Flughafen gefahren. Mhm. Flughafen Hannover wird von Johannitern Sanitätsdienst betreut. Die Kollegen haben es übernommen.
Grüße an die Johanniter an
dieser Stelle. Ja, unbedingt. Und dann haben wir, dann ist er ins Flugzeug gebracht worden. Vor Ort hat die Familie ihn abgeholt. Und der Flug ist auch finanziell von den Maltesern unterstützt worden.
Sehr schön. Gibt es irgendwie so das Ereignis oder die Fahrt, an die du dich so mit am besten erinnerst, auch wenn du jetzt dann eben nicht mit vor Ort gewesen bist, aber wo du sagst, boah, da haben wir jemanden so unfassbar glücklich gemacht oder das war nochmal irgendwie das Event für ihn, auch wenn ihr keine Eventmanager seid, aber...
Also darf ich zwei erzählen?
Okay.
Okay, ich mache mal erst das eine, weil es geht nämlich noch mit anderen Kollegen. Es geht um die Diözese Mainz. Mhm. Herzliche Grüße auch dahin.
Selbstverständlich.
Und zwar hatten wir eine Anfrage, da wollte jemand zu einem Winzer ins Rheingau fahren, seinen alten Winzerkumpel besuchen. Und das ist natürlich von uns echt ein Ritt darunter. Und das machte auch eine Übernachtung nötig. Ich mache jetzt die Kurzfassung. Und da sind meine Kollegen mit dem Gast, seiner Tochter. Und die Tochter ist, glaube ich, hinterhergefahren und seine Ehefrau runtergefahren zu dem Winzer. Und parallel dazu hatte ich im Vorfeld mit den Kollegen aus Mainz gesprochen, ob die ihn wieder zurückfahren. Und das war deren Jungfernfahrt. Da habe ich mit dem Florian ganz viel korrespondiert und gemacht. Und das finde ich auch, diese Zusammenarbeit finde ich einfach großartig. Das hat mich auch sehr berührt, dass das so klappte. Und das andere, schöne Grüße an Inge aus Celle, das war eine Fahrt zu Pearl Jam. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere die kennt. Ich habe sie dann kennenlernen dürfen. Also zumindest gehört dann, was das für Leute sind. Das war ein ALS-Patient, der jahrelang zu Pearl Jam immer gefahren ist. Das ist eine Rockband für die, die so alt sind wie ich. Und der hatte ein Ticket mit seiner Clique in Berlin im Waldstadion. Waldstadion heißt das,
Waldbühne.
Ne? Waldbühne. Und wollte dahin. Und er wollte, das war sogar auf dem Dienstag, da ist auch schwierig, dann immer Ehrenamtliche, wegen musste ja auch übernachten oder irgendwie so. Der ist dann, das war noch zu Corona-Zeiten, 22 muss das gewesen sein, der ist dann mit einem 9-Euro-Ticket, ist er da runtergefahren in eine Wohnung, die barrierefrei und behindertengerecht ist, weil er im Rolli auch war. Dann ist mein Team runtergefahren. Während der Fahrt habe ich einen Anruf von meinem Kollegen gekriegt, der informiert worden ist, dass der Gast vergessen hat, irgendwie, wie auch im Zug, einen Aufrichter mitzunehmen, weil der so immobil ist, wenn er liegt, wie soll er in den Rollstuhl kommen? Und er hatte schon gar keinen Bock mehr zu dem Konzert. Dann habe ich parallel dazu verschiedene Fachhäuser angerufen, ob ich so einen Aufrichter kriege. Ich habe ein Foto geschickt gekriegt, das habe ich denen geschickt. Krankenhaus, die hatten es nicht. Und dann bin ich immer weitergeleitet worden, bis ich dann ein richtiges Haus gefunden habe, so ein Orthopädie-Fachgeschäft. Der hatte genau den und da sagt er, ja, könnt ihr haben, kostet aber 100 Euro. Sag ich, egal, wir brauchen den Aufrichter. Und da war es gut, dass meine Kollegen leer hingefahren sind. Die sind erst zu dem Laden gefahren, haben den Aufrichter geholt, sind dann zu dem Gast und haben gesagt, wir haben da mal was mitgebracht. Und da hat der Gast es erstmal geweint, dass das ging. Dann sind sie zur Waldbühne gefahren und die anderen hatten ja alle Tickets, meine Kollegen ja nicht. Da hatte ich im Vorfeld auch Kontakt dann hatte ich da mit der gesprochen, da sagt sie ja, wir haben keine Karten mehr und so. Ich sag, was soll ich machen? Ja, wir hätten nur noch die Gästeliste. Sag ich, ja, dann drauf auf die Gästeliste. Was kostet das? Ja, das für einen sozialen Zweck. Ich sag, naja, das sind wir, also vielen Dank. Dann saßen die VIP und hatten den Gast zu seinem Rollstuhlplatz gebracht. Man muss dann noch zu sagen, dass es sehr wenige Rollstuhlplätze an der Waldbühne gibt und er hatte keinen mehr gekriegt. Darauf wurde die Taz informiert, haben die Freunde alle gemacht. Er hatte einen. Konzert begann. 10 Minuten später kriegte mein Kollege Inge einen Anruf. Ihr müsst zu dem Roland kommen. Das ist auch bekannt, der Name. Müsst da zu ihm hinkommen. Dann haben wir gedacht, oh Gott, jetzt ist was passiert. Sind da zu ihm hin. Und da stand der Manager der Band da und hat gesagt, das geht nicht, dass Roland jetzt hier hinten ist. Ihr müsst auf die Bühne, also hinter die Bühne. Und dann war das verkehrstechnisch für die, die die Waldbühne kennen, nicht so einfach. Die mussten da irgendwie mit dem Herzenswunschkrankenwagen da durch diese Wohnsiedlung fahren, waren dann Backstage, hatten nicht den richtigen Corona-Test für Backstage, der galt nur für Normalos, sind von diesem großen Manager, kräftigen Mann durchgewunken worden, fanden sich dann wieder auf der Bühne, also hinten. Und die Zugaben, jetzt kriege ich wieder eine Gänsehaut, Zugaben wurden auf der Bühne mit der Band und ihm. Ach, jetzt bin ich
sehr
gehört.
Das ist eine tolle Geschichte, super.
Es ist vor allen Dingen, die es war.
Ja, und man merkt dir auch die Freude an. Also beim Erzählen merkt man dir das ja an, wie gerne du das machst und was ihr für tolle Sachen da einfach umsetzt.
Ja,
auch.
Und das Team, ne, Inge und Barbie, die da gefahren sind, die waren mitbeseelt und die sind dann wieder zurück, die sind aus Celle gekommen. Und sind zurückgefahren und haben die ganze Zeit natürlich nur die Mucke gehört. Und die haben gesagt, wir haben so viel Adrenalin gehabt, wir waren morgens um 4 zu Hause und wir waren so um 7 auf Arbeit. Egal. Und das ist doch geil, oder? Oh, Entschuldigung, das ist
ja, das darf gut. Man absolut, darfst du das sagen.
Die sind einfach fantastisch.
Ich finde, das ist ein hervorragendes Schlusswort, ehrlich gesagt.
Ach Mensch.
Wir sind schon durch. Unsere Zeit ist quasi abgelaufen.
Wie schade.
Sehr schade. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir
mir
zu sprechen
auch.
Und von den tollen Erfahrungen von euch zu hören. Ich danke dir.
Ich danke auch und ich danke allen Ehrenamtlichen, die im Herzenswunschkrankenwagen mitmachen und allen meinen Koordinationskollegen bei den Maltesern in Deutschland.
Da danke ich stellvertretend mit und wünsche euch alles Gute.
Dankeschön. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.